ARD Sounds.
Wie klingt eigentlich Grenze? Immer anders, wie wir in diesem Kulturleben erfahren werden. Nach der Reisefreiheit in Europa erleben Grenzen ja seit einigen Jahren einen Backlash, eine künstlerische Auseinandersetzung mit dem Thema Grenze in dieser Sendung. Ja, und da wäre ich gerne selbst schon dabei gewesen. Vor 60 Jahren spielten die Beatles im Münchner Zirkus Krone auf. Einer hat damals eine lebenslange Liebe gefunden.
Mein Vater hatte sich entschieden, mir einen neuen Plattenspieler zu schenken, hat mich dann mitgenommen in ein Musikhaus und ich sollte mir Platte aussuchen. Und damals war das natürlich dann Peter Alexander und Nana Mouskouri und Heino und solche Dinge. Und ich habe dann die Beatles gewählt, weil in der Platte ein Mobile war. Und das Cover fand ich jetzt recht witzig. Und ich war dann aber wahnsinnig enttäuscht, weil das so mit Zirkus-Sound und Hühnergegacker losgeht und so. Und habe dann gedacht, boah, was habe ich mir da für einen Mist gekauft?
Doch schnell wurde aus Skepsis Leidenschaft. Der Musikexperte Herbert Hauke holt für uns den Münchner Summer of 66 zurück. Außerdem geht es in dieser Stunde um Kitsch, Popart und die Frage, wann Kitsch denn eigentlich zur Kunst wird. Und es geht um die hohe Kunst des Miteinanders.
Nein, ihr wart zu früh. Ich kann nicht gleichzeitig Orchester sein und nur irgendwie, jetzt wart ihr dabei. Also.
Freud und Leid des Theatermachers. Thomas Görge inszeniert in Hallberg-Moos mit 70 Grundschulkindern die Freiherr von Hallberg-Saga.
Die Kulturlandschaft Bayern entdecken. Am Mittwoch auf Bayern 2.
Ich bin Andrea Mühlberger und ich freue mich, dass Sie gerade Bayern 2 hören. Der Bühnenbildner und Regisseur Thomas Görge ist nicht nur Kulturpreisträger seiner Geburtsstadt Freising. Der 52-Jährige, der hat sich auch als enger Mitstreiter von Christoph Schlingensief einen Namen gemacht. Schlingensiefs Operndorf-Projekt in Burkina Faso, seine legendäre Parsival-Inszenierung in Bayreuth. Alles Projekte, an denen Thomas Görge beteiligt war. Und wie sein 2010 verstorbener Freund und Kollege Schlingensief, arbeitet auch Thomas Görge gern mit Laien. In Hallberg-Moos, nahe dem Münchner Flughafen, da hat er jetzt ein Projekt mit 70 Grundschulkindern realisiert. Die Freiherr von Hallberg-Saga. Im Zentrum der Gründer dieser Gemeinde. Heute um 17 Uhr, da ist Premiere und Christoph Leibold berichtet uns jetzt was über dieses besondere Bühnenerlebnis.
Hier sehen wir Freiherr von Hallberg.
Der Theodor von Hallberg war ein Freiherr, geboren Mitte des 18. Jahrhunderts. Und er war eine äußerst schillernde Figur. Der war auch irgendwie bekannt mit dem Königshaus, also mit dem König Ludwig I. Und dann hatte er die Idee, weil hier war ja kein einziges Haus gestanden, hier war nur Sumpf, Moor. Und dann hat er die Idee gehabt, man könnte diese Sümpfe hier trockenlegen, dass man eben hier sozial schwache, arme Menschen hier ansiedelt. Also jeder bekommt praktisch ein kleines Grundstück mit einem kleinen Häuschen.
Thomas Görge, 52, grauer Vollbart, steht in einem Zirkuszelt auf dem Volksfestplatz von Hallberg-Moos. Auf dem kahlen Schädel trägt er einen weißen Zylinder und am Leib einen roten Frack. Denn Görge ist nicht nur Autor und Regisseur der Freiherr von Hallberg-Saga, er steht auch selbst mit auf der Bühne oder besser in der Manege. Denn das bewegte Leben des Gemeindegründers Theodor von Hallberg, der die halbe Welt bereist hatte, ehe er sich im Moos zwischen München und Freising niederließ, war so bunt wie eine Zirkusshow.
Das hat sich so angeboten, dass man das eben in Form einer Zirkusaufführung dieses Leben erzählt. Und das ist ja wie eine Collage der Zirkus und das passt einfach eins zu eins auf das Leben von dem Hallberg.
Theodor von Hallberg war noch nicht mal im jugendlichen Alter angekommen, als er erstmals als Matrose anheuerte. Kaum ein Land in Europa zwischen Griechenland und Skandinavien, das er im Laufe seiner gut 93 Lebensjahre nicht kennenlernte. Zudem besuchte er Syrien, Persien und Indien. Görge hat diese Abenteurerbiografie, die von Hallberg selbst in Tagebüchern dokumentierte, in eine bilderbogenartige Revue gepackt. Mit sich selbst als Conferencier, mit Live-Musik und Akrobatiknummern von Artisten des Familienzirkus Ferraro, der sein Winterquartier immer in Hirschau bei Freising bezieht und von dem auch das Zelt mit der blauen Sternenhimmelkuppel stammt, in dem gespielt wird.
Darf ich bitten, Manege frei, das Spiel beginnt.
Die eigentlichen Stars in der Manege aber sind etwa 70 Grundschulkids aus Hallberg-Moos, die farbenfroh kostümiert Windgeister, Gefängnisratten oder Pharaonen verkörpern.
Wir
Ihr schaut alle total super aus. Jetzt sieht man das mal zum ersten Mal, wie das aussieht, wenn alle die Kostüme anhaben.
Auch König Ludwig I., ein Duzfreund des forschungsreisenden Freiherrn, tritt auf, gespielt von Samuel Stiefel. Aber wie verkörpert man eigentlich so einen Monarchen?
Man müsste schon langsamer reden als sonst und halt königlich, dass man halt auch ein bisschen angibt, bisschen so beim Reden her. Ja, und auch immer langsamer als sonst, weil wenn man jetzt normal redet, dann ist es zu schnell für einen König.
Kostprobe gefällig.
Ich, Ludwig I., König von Bayern, erlaube hiermit meinem sehr guten Freund Theodor von Hallberg, dass er Kanäle für das Wasser graben darf.
Mithilfe dieser Kanäle ließ von Hallberg Teile des Mooses trockenlegen, um dort dann eben Menschen anzusiedeln. Kleinhäusler. Nicht wenige Zeitgenossen sahen im Freiherrn mit seinen verwegenen Vorhaben einen Verrückten, einen Spinner. Für Thomas Görge ist er eher ein Visionär, ein Nonkonformist, eine Künstlernatur.
Es ist teilweise irre, was dieser Mann erlebt hat, was der gemacht hat. Er hat sich auch zum Beispiel seine Kleidung selbst genäht, so Fantasieuniformen. Also der muss ja ausgeschaut haben, ein bisschen wie ein Harlekin, wie ein Clown. Also dieses Verrückte, dieses Gespinnerte von dem, das hat auch was unglaublich Modernes, finde ich.
Nein, ihr wart jetzt bitte froh. Ey, ich konnte gleichzeitig Orchester sein und nur irgendwie, jetzt wart ihr dabei. Also.
Eine ordentliche Portion Verrücktheit im positiven Sinne gehört auch dazu, wenn man so ein Mammut-Theaterprojekt wie Thomas Görge realisiert. Mit 70 Kindern dazu, 80 Erwachsenen für Band, Technik, Akrobatik und allem, was sonst noch so dranhängt, wie etwa die Betreuung der Kinderensemble-Schar. So eine Riesentruppe zusammenzuhalten, das ist wie einen Sack Flöhe zu hüten. Insofern verlangt die Hallberg-Saga Zirkusdirektor Görge auch die Fähigkeiten eines Dompteurs im Flohzirkus ab. Man darf sich von diesem Theater-Zirkus-Spektakel mit Kinderdarstellern keine hohe Schauspielkunst erwarten, darum geht's auch nicht. Zu bestaunen ist hier vielmehr die hohe Kunst des Miteinanders. Ein lebendiges Kunstwerk im Sinne der sozialen Plastik, wie sie der von Thomas Görges Freund Christoph Schlingensief hochverehrte Josef Beuys einst geprägt hat.
Heuberg Moos hat 12.000 Einwohner mit 100 verschiedenen Nationen. Also hier leben 100 verschiedene Nationen, hat was mit dem Flughafen zu tun. Und ein großer Multiplikator, oder wo alle zusammenkommen, ist die Schule. Das fand ich das Spannende, dass man an der Schule ansetzt und dass die Kinder, da ist es nämlich egal, wo ich herkomme, sondern ich kann mir die Frage stellen, wo lebe ich an dem Ort? Also da ist es erstmal egal, wo ich herkomme. Das ist erstmal egal. Also es geht darum, wo lebe ich jetzt? Und da entsteht natürlich ein anderer Zusammenhang.
Anlass für die Hallberg-Saga ist übrigens ein Jubiläum. Vor 200 Jahren wurde der Namenspatron der Gemeinde hier ansässig. Im Rückgriff auf diese Geschichte nimmt Thomas Görge aber die Gegenwart in den Blick. Denn auch über das Siedlungsprojekt Theodor von Hallbergs könnte man sagen,
es ist eine soziale Plastik, was der hier gemacht hat.
Auch wenn es den Begriff damals natürlich noch nicht gab. Aber die Ideen des Freiherrn und Freigeistes weisen weit über seine Zeit hinaus. Bis ins Hier und Heute.
Thomas Görges Freiherr von Hallberg-Saga feiert heute um 17 Uhr im Zelt des Zirkus Ferraro auf dem Volksfestplatz in Hallberg-Moos Premiere. Weitere Vorstellungen sind dann morgen Vormittag um 9:30 und am Freitag um 17 Uhr. Zu den Beatles hat wahrscheinlich jeder so seine persönliche Geschichte. Meine, die ist jetzt eigentlich gar nicht so besonders. Ich war 10 Jahre alt, ich war verliebt in den großen Bruder meiner besten Freundin. Der hat damals die Beatles in Dauerschleife gehört. Und so kam es, dass bei mir die drei Fragezeichen dann von 4 Pilzköpfen abgelöst worden sind. Das blaue Album, meine erste Musikkassette. Der Mann neben mir im Studio, der kennt unfassbar viele Geschichten über die Beatles. Herbert Hauke, Münchner Musikexperte für Pop und Rock. Viele kennen ihn sicher auch als jahrelange Leiter des Rockmuseums im Münchner Olympiaturm. Dass es geschlossen wurde, das hält Sie, Herr Hauke, aber nicht davon ab, weitere Ausstellungen zu organisieren und der Öffentlichkeit auch immer wieder Schätze aus Ihrer privaten Sammlung zu zeigen. Danke, dass Sie zu uns gekommen sind ins Bayern 2 Studio.
Sehr gerne.
Herr Hauke, und es gibt natürlich auch einen aktuellen Anlass. Heute Abend, da feiert im Deutschen Theater München das Erfolgsmusical All You Need Is Love Premiere. Erzählt wird die Bandgeschichte der Fab Four und weil die Beatles vor 60 Jahren in München auch zwei ihrer letzten Live-Konzerte gegeben haben, erinnert das Deutsche Theater im Barocksaal auch mit einer Fotoausstellung an diese Events. Herr Hauke, was sind denn das für Fotos, die Sie für die Ausstellung 60 Jahre Beatles in München ausgesucht haben?
Ja, ich hatte das große Glück, den Fotografen Rainer Schwanke kennenzulernen und das Entscheidende an diesen Bildern war, dass er sich vollkommen frei bewegen konnte, was heute eigentlich ungewöhnlich ist. Und er hat eben von dem Moment, als die Beatles ankamen in Riem und diese ersten unvorstellbaren Aufnahmen, dass die Leute direkt an die Gangway gingen und auch der Bayerische Rundfunk in Form damals von Wolf Mittler sofort auf der Gangway das erste Interview eingefangen hat für den Bayerischen Rundfunk. Und er hat das dann die ganze Fahrt der Beatles zum Zirkus Krone begleitet, das Konzert, er war Backstage, er hat die Leute in dem Konzert fotografiert und so weiter. Also es ist wirklich ein einzigartiger Fotoschatz, der sehr, sehr atmosphärisch diesen ganz besonderen Tag in München zeigt.
Jetzt waren Sie damals am 23. 24. Juni 1966 bei diesen legendären Auftritten im Zirkus Krone, wie alt ungefähr?
Ich bin Baujahr 1955, das heißt also, da war ich 11 Jahre alt und bin eigentlich erst dann, ja, kann man sagen, 2 Jahre später auf die Beatles gestoßen. Ich gelte ja als Experte, wenn die Leute immer sagen, was war ihr erstes Beatles-Album und ich sage dann Sgt. Pepper. Aber die Entstehungsgeschichte ist sehr witzig, denn mein Vater hatte sich entschieden, mir einen neuen Plattenspieler zu schenken, hat mich dann mitgenommen in ein Musikhaus und ich sollte mir Platte aussuchen. Und ich hatte keine Ahnung, was ich nehme. Und damals war das natürlich dann Peter Alexander und Nana Mouskouri und Heino und solche Dinge. Und ich habe dann die Beatles gewählt. Also sieht man mal, was ich für ein Experte bin. Mhm. Wenn ich ganz ehrlich bin, habe ich es genommen, weil in der Platte ein Mobile war. Und ich fand das total faszinierend. Ich habe aus der Plattenhülle das Mobile rausgezogen. Und das Cover fand ich jetzt recht witzig. Und ich war dann aber wahnsinnig enttäuscht, weil das so mit Zirkus-Sound und Hühnergegacker losgeht und so. Und habe dann gedacht, boah, was habe ich mir da für einen Mist gekauft? Und wir reden ja letztendlich vielleicht über das wichtigste Album, diese Verbindung zwischen Musik und Kunst durch die Cover-Art und so weiter. Mhm. Also ich bin per Zufall dann gleich mal Experte geworden.
Mhm. Nehmen Sie uns doch als noch nicht Experte und damals 13-Jähriger trotzdem nochmal mit in dieses München dieser Zeit. Wie war da die Atmosphäre, als die Beatles hier anrückten und auftraten?
Es ist wirklich so, dass man das eigentlich nur verstehen kann, wenn man das in einen zeitgeschichtlichen Zusammenhang bringt. Wir reden ja darüber, dass 1945 erst der Zweite Weltkrieg zu Ende ging und da natürlich eine sehr stark, ich nenne es mal, beschädigte Generation daraus hervorging. Und wir alle so ein bisschen als Jugendliche natürlich in unseren Zeiten dann in den 60er Jahren so ein bisschen unterm Deckel waren. Es war wichtig, dass Ordnung ist, es war wichtig, dass Ruhe ist. Und ich sag mal, in uns hat es gebrodelt. Und zeitlich gesehen waren 1963 ja die Schwabinger Krawalle, also man merkte schon, da war irgendwas im Gange. Und ich hatte eine sehr nette Geschichte bei meiner Ausstellung über die Beatles in der Eishalle im Olympiapark. Denn da hat eine junge Dame gesagt, diese blöden Beatles mit ihren blöden Anzügen und so weiter, was wollen wir eigentlich damit? Und dann hat eine Dame, die aus Amerika kam, die sehr gut Englisch gesprochen hat, gesagt, passen Sie auf, junge Frau, ich will Ihnen nur Folgendes sagen. Wir in Amerika hatten das Problem, dass John F. Kennedy erschossen wurde, 1963 in Dallas, und für uns ging die Welt unter. Wir haben den Glauben verloren, dass nochmal was Schönes kommt. Und 1964 kamen die Beatles und das war wie eine Erweckung. Da waren sie, die jungen Leute mit ihren frischen, mit ihren frechen Interviews, mit ihrer tollen Musik, und wir haben plötzlich wieder an eine Zukunft geglaubt. Also, wie man es auch sehen will, die Beatles hatten auch, sagen wir mal, das zufällige Glück natürlich bei all ihrem Können, dass sie genau in die richtige Zeit reinkamen. Ich glaube nicht, dass sie heute nochmal funktionieren würden oder dass sie zu einer anderen Zeit funktioniert hätten. Und es waren ja damals auch das Thema die langen Haare. Das wollte ich auch. Ich habe immer zu meiner Mutter gesagt, kurze Haare ist Uniform. Uniform will ich aber nicht sein. Ich will eigenständig und individuell sein. Und wenn man das näher beleuchten würde, stecken auch soziologisch, will hier keine Weisheiten abgeben. Aber es hat zu tun mit den Aufbrüchen dieser Zeit. Und sie haben unsere Themen bespielt. I wanna hold your hand. Ich möchte deine Hand halten, ja, und Love Me Do und solche Dinge. Es ging also um unsere pubertären Probleme.
Und um Freiheit, ne?
Und um Freiheit. Und wie gesagt, das war auch ein Stück Carnaby Street, ein Stück England und ein Stück Internationalität. Das hatte alles seinen Reiz.
Es gibt ja viele Geschichten über die Beatles. Gibt es auch eine besondere Anekdote zu München?
Ja, in München fand ich halt das Interessante, dass im Endeffekt ja die Pressekonferenz stattgefunden hat im Bayerischen Hof. Vor dem Konzert. Und was ich im Nachhinein, ich habe mich ja wahnsinnig viel mit diesem Konzert beschäftigt, so unheimlich traurig finde, ist, dass man den Beatles also wirklich selten dämliche Fragen gestellt hat. Und das ist auch wieder auch einer dieser interessanten Punkte, denn sie hatten noch diese Live-Auftritte, die ja dann am 23. August desselben Jahres endeten, hatten aber bereits ihr Studioalbum Revolver im Gepäck. Das heißt, es war genau auch der Schnittpunkt von dem Moment, wo die Beatles noch ihren alten Beat-Kram, sage ich mal, gespielt haben, aber gleichzeitig schon unterwegs waren in Richtung einer neuen Musik, die man damals Popmusik nannte. Das heißt also, da ist ziemlich viel geschichtlich mit reingemischt in diesen 24. Juni 1966.
Und haben sich die Beatles dann eigentlich mal irgendwie über München geäußert? Gibt es da Statements?
Da gibt es kein spezielles Statement. Zu München ist mir jetzt also nichts bekannt, denn es war sogar so, dass man ihnen Trachtenanzüge überreicht hat auf der Gangway. Und es gibt also kein Dokument, wo sie es jemals getragen hätten.
Sie haben es erwähnt, es war so eine Art Bruch auch im Leben der Band, diese letzten Live-Auftritte in München. Warum sind die dann eigentlich nicht mehr live aufgetreten? Vielleicht jetzt für Leute mal diese Frage, die sich nicht so gut auskennen mit der Geschichte der Beatles.
Ja, also es ist eigentlich im Grunde ganz banal, denn zu dem Zeitpunkt war die Soundanlage, die sie hatten, also es ist zum Beispiel so, um das zu verdeutlichen, in München haben sie mit 600 Watt Musikleistung vor 3000 Leuten gespielt. Also das ist heute fast lächerlich im Endeffekt. Das heißt, diese Erfindung von Jim Marshall mit diesen gewaltigen Marshall-Verstärkern, wo Bands wie Led Zeppelin oder Pink Floyd oder wie sie alle heißen, alles weggeblasen haben, diese musikalische oder diese PA, wenn man so will, diese Ausrüstung in Sachen Lautsprecher, Sound und so weiter, Verstärker, die hatten die Beatles nicht. So, und jetzt war es natürlich so, es war immer eine enorme Begeisterung. Es ist zum Beispiel der Moment, als die Beatles hier in München angekündigt wurden, hat der Hans Schulz, der damals für den Zirkus Krone verantwortlich war, gesagt, ich habe gedacht, das Dach fliegt weg. Und jetzt haben die also immer gegen eine unglaublich kreischende Menge angespielt, sich selber nicht mehr gehört. Und im Grunde war, wenn man so will, ganz einfach die banale Technik schuld. Später hat man dann einfach ja Türme hingestellt und gesagt, ihr könnt da draußen so laut sein, wie ihr wollt, wir blasen euch weg.
Also eigentlich war es der Perfektionismus der Beatles, der sie dann letztlich ins Studio getrieben hat, kann man das so sagen?
Ja, und es ist auch wirklich natürlich immer sehr, sehr gefährlich gewesen. Es gab ja ganz gefährliche Situationen in Amerika und auf den Philippinen. Und es gab ja sehr viel eifersüchtige Männer. Es wurde mit Schrotflinten auf startende Flugzeuge geschossen, wo die Beatles drin saßen und so weiter. Und es gibt eine sehr schöne Award, also eine Auszeichnung der kanadischen Polizei. Die kanadische Polizei hat den Beatles einen Preis verliehen für die Tapferkeit im Angesicht ihrer Fans. Mhm. Und das finde ich sehr, sehr markant, weil damals wollte natürlich jeder eine Locke haben von Paul oder irgendein Souvenir. Jeder wollte natürlich ein Autogramm. Und das wurde auch für die Beatles alles zu viel. Also das ist ja explodiert. 1962 waren die noch im kleinen Keller in Hamburg und haben sich da abgemüht, ja.
Jetzt nehme ich mal an, heute Abend im Deutschen Theater bei der Premiere des Musicals, da werden keine wahnsinnigen Sicherheitsvorkehrungen herrschen müssen. Die Fotoausstellung, die Sie zusammengestellt haben, die soll neugierig machen auf die Premiere des Erfolgsmusicals All You Need Is Love heute Abend über die Geschichte der Band. Haben Sie als Beatles-Fan ein Problem mit dem Musical?
Nein, weil es ist das Gleiche, wie sie ja zum Beispiel jetzt mit den Kinofilmen haben, diese Biopics über Queen und so weiter, die tatsächlich nochmal einen Riesenschub für die Band gebracht haben, nochmal einen neuen Hype um Queen und Freddie Mercury. Und ich finde es ganz wichtig, dass die Leute die Gelegenheit haben, der Abend wird ja auch moderiert, es gibt Videoeinspielungen. Das heißt also, es ist einfach mal die Möglichkeit, sich, wenn man jetzt meinetwegen, was weiß ich, 20, 25, 30 Jahre alt ist oder wie auch immer, sich mal mit der Musik der Beatles auseinanderzusetzen und vielleicht mal das eine oder andere dann ins Ohr zu bekommen, wo ich sage, wow, das ist aber toll, dafür interessiere ich mich. Und von daher finde ich es immer gut, den Leuten das mal zu zeigen und dann kann ja jeder selber entscheiden, will er sich für die Musik mehr interessieren oder nicht. Und die Beatles sind ja in Form von Paul McCartney und Ringo Starr momentan ja auch noch existent. Und ich denke, gerade John Lennon hat uns allen Dinge hinterlassen, die wir alle gut brauchen könnten in der heutigen Zeit. Imagine und solche Dinge. Oder die eine zentrale Botschaft der Beatles, All You Need Is Love. Und die ist meiner Ansicht nach in keiner Weise überholt.
Werden Sie hingehen oder haben Sie das Musical schon zu oft gesehen?
Ja, ich durfte schon reingucken natürlich. Also da Ich kann es aber wirklich empfehlen, das ist sehr, sehr gut gemacht und das ist ein sehr, sehr interessanter Abend mit viel, viel schöner Musik.
In diesem Sinne, All You Need Is Love, der Münchner Rock- und Pop-Experte, Tourguide, Raritätensammler, Beatlemaniac Herbert Hauke war das und er hat uns eingestimmt auf die Premiere des Erfolgsmusicals All You Need Is Love über die Bandgeschichte der Beatles. Heute Abend im Deutschen Theater München, weitere Aufführungen dann täglich bis zum Sonntag, so lange läuft dann auch noch die Begleitung. Ausstellung dort. Ja, herzlichen Dank, Herr Hauke, dafür, dass Sie hier
hat mir Spaß gemacht.
Bei uns im Bayern 2 Studio waren. Und wen die Anfangszeit der Beatles interessiert, dem sei auch Ihr Buch empfohlen vom Bambi-Kino in den Buckingham Palace. Das haben Sie ja zusammengeschrieben mit dem Autor Nicola Bardola. Viele Geschichten werden da ausgeplaudert. Erschienen ist das Ganze im Reifer Verlag. Grenzenlos hören, sage ich nur. Sie kennen ja unseren Claim. Bei grenzenlos reisen, da wird es schon etwas schwieriger. Stichwort Schengen. In der Geschichte der Europäischen Union, da spielt das Schiff Prinzessin Marie Astrid Europa eine wichtige Rolle. Denn an Deck wurde im Juni 1985 das Schengener Abkommen unterzeichnet. Es sollte der Auftakt werden für eine politische Gemeinschaft ohne Binnengrenzen. Das Boot, zwischendurch auch als Fahrgastschiff im Einsatz, das steht heute im Schengen-Museum in Luxemburg. Dort zeigt in diesem Sommer das Münchner Künstlerpaar Silke Markewka und Nikolai Vogel eine Ausstellung, in der sich beide intensiv mit dem Thema Grenzen auseinandersetzen. Nach der Grenze war schon vergangenes Jahr in München zu sehen und jetzt ist die Ausstellung ins Zentrum Europas gerückt. Nils Beindker.
Hat ein Grenzübergang in der Mitte Europas einen bestimmten Klang? Falls ja, was ist da zu hören? Zwei von vielen Fragen, die Silke Markewka und Nikolai Vogel zu einer großen künstlerischen Erkundungsreise angestiftet haben. Bereits in den Jahren 2008 und 2009 haben sie 22 entsprechende Orte entlang der deutschen Grenzlinie besucht, darunter auch Kehl am Rhein, den Übergang nach Straßburg.
Der Sound ist verblüffenderweise an jeder Grenze wirklich völlig anders. Aber man hört überall Verkehr und eigentlich überall Vögel, was den Verkehr auch wirklich erträglicher macht. Es sind 9 Nachbarländer, die an Deutschland angrenzen. Und 2009 waren alle diese Nachbarländer quasi ohne Passkontrollen passierbar. Und es gibt nur 2 Länder auf der ganzen Welt, die mehr Nachbarstaaten haben als Deutschland. Das wussten wir damals auch nicht. Und es sind Länder, die ungleich größer sind, nämlich China und Russland.
Der Sound ist eine eigene Ebene der vielgestaltigen assoziativen Ausstellung nach der Grenze, die auf Grundlage der vielen Ortsbegehungen zwischen Kehl, Flensburg oder Griesen bei Garmisch-Partenkirchen entstanden ist. Nikolai Vogel hat die Klänge mit verschiedenen Geräten aufgezeichnet, mit alten Bandmaschinen und Diktiergeräten, zum Teil über Stunden. Auch diese analoge Hardware ist jetzt im Schengen-Museum zu sehen auf dem Fahrgastschiff Prinzessin Marie Astrid Europa, das vor dem Haus am Moselufer liegt.
Eigentlich dachten wir, wir dokumentieren ein Verschwinden. Und auch durchaus optimistisch, weil es war so ein Verschwinden, wo man irgendwie dachte, die Zukunft wird besser. Also eigentlich das Projekt Europa letztlich. Wie fühlt es sich an?
Die Schlagbäume waren ja nicht mehr existent. An manchen Grenzen war noch vielleicht so eine Bodenplatte, die sichtbar war. Ansonsten hat sich die Natur das Ganze so ein bisschen einverleibt. Das Gras ist drüber gewachsen. Und so habe ich dann vor Ort geschaut, was ist da noch übrig. Habe Zeichnungen gemacht, habe viel fotografiert. Und dann war das eher wie so ein Freilegen von Zeitschichten.
Beide, Silke Markewka und Nikolai Vogel, sind in den 1970er Jahren geboren worden, in Mühldorf am Inn und in München. Die Kontrolle an der Grenze auf jeder Reise ins Ausland, der Stopp am Schlagbaum, ist für sie reale Erfahrung. Während Nikolai Vogel mit Ton, Wort und Fotografie arbeitet, malt Silke Markewka auf Grundlage ihrer Skizzen und Dokumentationen Bilder, Acryl auf Leinwand. Die Künstlerin greift das Gesehene auf vom Gegenständlichen ins zunehmend Abstrakte.
Es gibt zum Beispiel das Europaschild, das war ja der einzigste Gegenstand, der ja immer wieder aufgetaucht ist. Jedes Nachbarland hat ja sein Europaschild. Und das habe ich dann über verschiedene Grenzen hinweg immer weiter aufgelöst. Anfangs siehst du das ganze Schild mit den Sternen und am Schluss ist nur noch so ein blauer, das ist das blaue Europaschild.
Auch das ist der Sound der Grenze, der Übergang zwischen Ahlbeck und Swinemünde auf der Insel Usedom.
Gehen den Rand Polens. Hin und wieder kreuzen Fußspuren unseren Weg.
Das war das erste Mal, dass ich die Grenze nach Polen übertreten habe. Und das war für mich sehr berührend. Mein Opa kommt aus Oberschlesien. Ich trage den Namen meines Vaters, Markewka. Der trägt den Namen seines Vaters. Und dann stand ich da. Und das war so ein Moment, der war sehr eindrücklich.
An und für sich sind Grenzübergänge nicht Orte. Man will sie ja schnell passieren und kann das in der Regel auch, sofern die Idee der Überfahrt ohne Kontrolle nicht wieder politisch eingeschränkt wird. Rund um die Grenzstationen ist dennoch eine eigene Infrastruktur entstanden, gezeichnet auch von den Veränderungen im Zuge des Schengener Abkommens.
Diese Gebäude sind sich teilweise selber überlassen worden, teilweise sind sie umgenutzt worden. Also es gab Grenzgebäude, da waren dann Dönerläden drin oder Militär-Army-Shops oder auch mal ein Kunstverein oder eben einfach nur eine Ruine. Diese Orte hatten ja früher eine Funktion und jetzt plötzlich ist jeder nur durchgefahren.
Die Ausstellung nach der Grenze ist ein zusammenhängender Zyklus. Einer Präsentation im vergangenen Herbst in München folgte die Einladung ins Schengen-Museum in Luxemburg. In den verschiedenen künstlerischen Ausdrucksformen und Medien wird die große Utopie einer Europäischen Union ohne Binnengrenzen erfahrbar.
Und jetzt zeigt sich, dass es vielleicht nur eine sehr optimistische, schöne Zwischenphase war, wo dieses Projekt einfach mal angefangen hat, realisiert zu werden. Und natürlich sind wir auch nicht so naiv. Also wir wissen, das war jetzt nicht alles heiter Sonnenschein, sondern gleichzeitig, wo ja in die Schengen-Grenzen aufgemacht wurden in Europa, hat es ja eigentlich begonnen mit Festung Europa und die EU-Außengrenzen wurden halt umso dichter.
Von einem Projekt der Menschlichkeit sprechen Nikolai Vogel und Silke Markewka denn auch mit Blick auf die Idee des Schengen-Abkommens, das Überwinden von Grenzen ohne Kontrolle. Was bleibt von diesem großen grenzenlosen Optimismus? Die Beschäftigung mit den einstigen Grenzübergängen provoziert diese Überlegung und sie zeigt ebenso assoziativ, wie sehr der richtige Pass darüber entscheidet, wie frei man sich bewegen kann.
Die Ausstellung Nach der Grenze von Silke Markewka und Nikolai Vogel zu sehen noch bis Mitte September im Schengen-Museum in Luxemburg. Ja, und falls Sie da diesen Sommer nicht hinkommen, unter bayern2.de, da finden Sie dazu ein Hörspiel von Nikolai Vogel. Das können Sie überall streamen, grenzenlos hören eben.
Aktuelles aus der Kultur. Bayern 2.
Kitsch. Für die künstlerische Avantgarde war das ja schon immer ein rotes Tuch. Industriell erzeugte Massenware, nostalgisch verklärt, gefühlsduselig, oberflächlich und damit die manipulative Kehrseite autonomer Kunst. Doch die Grenzen zwischen High and Low, zwischen elitärer Ästhetik und popkultureller Massenware, die sind ja längst fließend. Und ja, was passiert denn eigentlich, wenn wir die Abwertung von Kitsch mal hinter uns lassen und uns einlassen auf dieses Phänomen? Muss Kunst uns denn immer herausfordern? Darf sie nicht vielleicht auch mal ein bisschen gefällig sein? Die neue Ausstellung Zu schön, um wahr zu sein. Kitsch und Pop aus der Sammlung Klevan im Museum moderner Kunst Wörlen Passau, die spielt mit solchen Abwehrmechanismen. Und wie sie unseren Begriff von guter Kunst dabei auch ein bisschen auf den Kopf stellt, darüber spreche ich jetzt mit der Kuratorin der Schau, mit Marion Bornscheuer. Hallo.
Hallo, ja, vielen Dank, dass ich über die Ausstellung was erzählen darf.
Ja, sehr gerne, Frau Bornscheuer. Wir sind auch neugierig. Der Begriff Kitsch, der wurde historisch ja oft auch so als Kampfbegriff genutzt, um sich so ein bisschen von bürgerlichen Geschmacksidealen abzugrenzen. Was verstehen Sie denn eigentlich unter Kitsch?
Das ist genau die Frage, die offen bleibt in der Ausstellung. Und ich glaube, ich würde es noch ein bisschen anders definieren. Wir haben ja sehr schön im Vorspann schon gesagt, wie wir heute Kitsch sehen. Oder allgemein definieren. Aber ich glaube, es ist tatsächlich auch noch ein anderer Ansatz da. Und zwar die Werke, die wir aus der Sammlung Klevan haben. Das ist jetzt schon unsere fünfte Kooperation mit dem ehemaligen Münchner und Wiener Galeristen Helmut Klevan, der eine Wahnsinnssammlung hat. Da zeigen wir viel aus der Münchner Schule. Und Genreszenen, religiöse Szenen, das waren damals tatsächlich auch nicht nur die seriell schon produzierte Massenware, sondern das war tatsächlich damals anerkannte Kunst. Denn man wollte emotional ansprechen, man wollte moralisieren, man wollte ja zu religiöser Ekstase animieren oder was auch immer man in den Bildern entdecken kann. Und dann wurde das natürlich irgendwann seriell, weil die Nachfrage immer stärker war.
Mhm. Also und kam gut an, ne? Keine Frage.
Ja, definitiv. Und war auch hohe Kunst. Ne? Das waren also wirklich akademische Maler damals. Und was mich eben heute interessiert an der Frage ist tatsächlich, wir werden heute überall mit dem Thema Kitsch und Pop konfrontiert. Sie brauchen nur einmal auf TikTok gehen und haben Kitsch und Pop in breitester Form auch noch handgemacht, aber natürlich auch schon in Serie. Das ist genau das Thema. Und die Frage ist halt wirklich, was berührt uns daran? Warum schauen wir uns das so an?
Wollen Sie die Frage gleich für uns beantworten? Warum berührt uns das so?
Ja, ich glaube einmal, weil die Emotionen angesprochen werden, weil wir gewissen Voyeurismus natürlich auch haben. Also das wird man auch in der Ausstellung sehen. Es gibt unglaublich viel zu gucken, zu entdecken in den einzelnen Bildern. Was einfach total spannend ist, ist zu sehen. Man würde ja denken, Kitsch ist was Überholtes, was wir nicht so gerne anschauen. Sie haben es auch schon angesprochen mit hoher Kunst und niedriger Kunst. Und die Pop-Art ist was ganz Etabliertes, was man heute immer in den Museen findet. Aber tatsächlich gibt es Analogien. Also beide haben sich mit alltäglichen Themen beschäftigt. Während Kitsch natürlich eher versucht, unsere Gefühle anzusprechen, ist Pop-Art eher ein bisschen distanzierter oder ironisiert. Aber beides greift serielle Themen auf. Beides beschäftigt sich mit dem Alltäglichen. Und wir haben in die Ausstellung, die insgesamt 5 Räume hat und auch 5 Themen, zwischen Kitsch und Pop noch, ja, ich sag mal, 3 weitere Räume installiert. Und zwar einmal sind das so Memorabilia und Assemblagen. Das sind so Erinnerungskästen an Teilnahme am Ersten oder am Zweiten Weltkrieg oder Fatschenkinder, ne, also diese Christuskinder, die dann adoriert wurden, die sind dann mit so Staniol und so weiter ganz kostbar ausgeschmückt. Dann gibt es auch so puppenstubenartige Szenerien. Oder es gibt ein ganz tolles Bild, da ist so eine tropische Landschaft gemalt und da sind echte Kolibris eingeklebt. Also das ist das einfach, was die Leute fasziniert, ne, um die Welt zu entdecken. Und dann haben wir noch einen Raum, da geht es konkret um Werbung. Also da haben wir viele Werbeaufsteller, muss man sagen, die aus so Kunststoff oder aus Keramik gemacht worden sind oder eben auch Blechschilder. Historische, also aus dem 19. Jahrhundert bis in die 60er Jahre rein, die so dazwischen stehen. Also da gibt es teilweise sehr kitschige und dann eben welche, die wirklich auf die Pop-Art schon vorweisen. Und die Pop-Art hat sich auch darauf bezogen. Dann haben wir einen Raum tatsächlich mit Christian Ludwig Attersee. Das ist ein Schwerpunkt der Sammlung Klevern auch. Und dann...
Also österreichischer Künstler, vielleicht kann man das noch irgendwie, der ist ja dem deutschen Publikum schon bekannt, aber vielleicht nicht so.
Ja.
Warum haben Sie den mit reingenommen? Ja, genau.
Weil das einfach ein Schwerpunkt der Sammlung Klevern ist. Wir hatten auch schon eine reine Attersee-Ausstellung aus dieser Sammlung bei uns und da kann man eben sehr schön den Übergang zeigen, weil Attersee auch Werbung gemacht hat für einen Likör, der in seiner Familie selbst verkauft worden ist. Und aber dann eben auch so ganz schrille Pop-Art-Bilder gemacht hat. Also das ist sozusagen der Raum, der die Verknüpfung nochmal ganz explizit zeigt von den beiden Themen. Und der letzte Raum mit der Pop-Art, da geht es dann einfach rein um Pop-Art, ja, Beispiele aus der Sammlung. Und wir haben noch ein ganz besonderes Extra. Wir haben eine Kooperation mit dem Landestheater Niederbayern und haben im ersten und im letzten Raum aus der Requisite zeitangepasste Sitzgelegenheiten für unsere Besucher. Also das wird richtig zum Wohlfühlen auch dort. Mhm. Ja.
Ja, also spannungsreicher Dialog in der Ausstellung zwischen Kitsch und Pop-Art. Sie haben ja auch selber gesagt, also Pop-Art nutzt die Welt der Werbung, hinterfragt unser Konsumverhalten, arbeitet mit ganz ähnlichen Methoden wie Kitsch. Mich würde jetzt nochmal interessieren, wo hört für Sie Kitsch auf und wo fängt denn die echte Kunst an? Oder ja, wann wird Kitsch zur Kunst?
Also ich finde es ganz spannend, weil Sie immer wieder auf diese Frage zurückkommen, die ich Ihnen nicht beantworten werde, weil das genau die Frage ist, mit der ich gerne unsere Gäste in die Ausstellung schicken möchte. Und ich glaube auch gar nicht, dass man es allgemeingültig beantworten kann. Was ich jetzt neu entwickelt habe für diese Ausstellung, ist erstmals ein Mitdenk-Booklet, das die Leute an die Hand bekommen. Das können sie entweder über unsere Homepage schon jetzt runterladen oder in der Ausstellung gibt es auch einen QR-Code, wo man das direkt aufs Handy sich ziehen kann. Für diejenigen, die nicht digital unterwegs sind, haben wir auch Ausdrucke bereitgelegt. Das ist quasi so ein relativ schmales Booklet. Mit dem können Sie durch die 5 Räume gehen und Sie kriegen auf einer Seite ganz knapp zusammengefasst, worum es geht thematisch. Und dann kriegen Sie aber Fragen an die Hand. So ähnlich wie Sie das jetzt bei mir versuchen, versuchen wir das dann beim Publikum, dass Sie einfach hinschauen, dass Sie schauen, warum emotionalisiert mich was? Welches ist mein Lieblingsbild? Warum spricht mich dieses Bild an? Oder vielleicht auch, warum gerade nicht? Wir haben auch interessante Aufgaben, zum Beispiel, wie viele Hirsche gibt es in der Ausstellung zu sehen. Das ist nämlich ein Thema, das sich tatsächlich durch alle Räume zieht.
Der Nostalgiehirsch, der Röhrende. Ja, ich sehe die Bilder schon vor mir. Jetzt habe ich noch eine Frage zur Sammlung Klevan. Also diese 200 Exponate der Ausstellung, die sind ja aus dieser legendären Sammlung des Galeristen. Ja. Er gilt ja als Entdecker, hat ja auch eine renommierte Sammlung aufgebaut, aber er hat ja eben auch oft Werke zusammengetragen, ja, die stehen für seinen sehr eigenen exzentrischen Geschmack, wenn ich das jetzt mal so sagen darf. Kitsch rührt, Kunst fordert heraus. Wo bricht denn die Sammlung Klevan mit diesem vermeintlichen Widerspruch?
Also ich glaube einfach, dieser Widerspruch zieht sich tatsächlich durch die Sammlung durch. Und als wir die Ausstellung zusammengestellt haben, der Helmut Klevan und ich, da hat er mir dann gesagt, also das ist, glaube ich, die persönlichste Ausstellung, die wir bis jetzt zusammen machen. Und ich glaube, das trifft es auch ganz gut, weil man ihn, glaube ich, ganz gut daran wiederentdecken kann. Also er hat einfach Spaß an diesen verrückten Dingen teilweise, die ausgestellt sind. Also er hat ein ganz schönes Zitat von Giacometti uns mitgegeben. Das haben wir am Eingang der Ausstellung platziert. Das lautet sinngemäß, um Kitsch würdigen zu können, muss man schon einen richtig guten Geschmack haben. Und ich glaube, das bringt es auf den Punkt.
Ja, das bringt es auf den Punkt. Und ich freue mich schon auf die Verrücktheiten, die man da zu sehen bekommt, wenn man in die Ausstellung geht. Marion Bornscheuer war das, Kuratorin der Ausstellung Zu schön, um wahr zu sein, Kitsch und Pop aus der Sammlung Klevan, zu sehen vom 18. Juli bis 18. Oktober im Museum Moderner Kunst Wöhrlen in Passau. Und falls Sie Ihren Geschmack schon mal vorab testen wollen, Sie haben es erwähnt, Frau Bornscheuer, das digitale Mitdenk-Booklet zur Ausstellung, das findet man ja schon jetzt auf der Website des Museums. Da können Sie sich schon mal, wenn Sie wollen, in die Ausstellung einlesen, vorbereiten und sich schon mal ein paar Fragen stellen. Ja, vielen Dank für das Gespräch, Frau Bornscheuer.
Ja, ich danke Ihnen.
Nibelungen, Richard Wagner, 4 bis 5 Stunden inzestuöse Rangeleien von Walküren. Ein bisschen anders läuft's in Plattling. Dort laden die Stadt und der Nibelungenförderverein alle 4 Jahre ein zu den traditionellen Nibelungenfestspielen. Amateurschauspielerinnen und Schauspieler bringen die Geschichte eindrucksvoll auf die Freilichtbühne. Der Titel in diesem Jahr: Das Lied von Liebe und Tod. Und die Zutaten: ein unbesiegbarer Held, 2 Königinnen, ein Konflikt mit fatalem Ausgang. Düster, dramatisch, schicksalhaft. Roland Biswurm war bei den Proben dabei.
Warum weint ihr? Heute ist doch ein Festtag.
Seid gegrüßt, ihr Helden. Sagt mir, warum kommt ihr gerüstet zu einem Festmahl? Alle! Lasst niemanden kommen!
Ein Heldenepos, das deutsche Heldenepos. Von einer der ältesten deutschen Städte, Worms am Rhein, zieht ein Tross um Kriemhild, Schwester des Burgunderkönigs Gunther, nach einer, nun ja, bitteren Beziehungsenttäuschung Richtung Ungarn, um dort Attila, den mächtigen Hunnenkönig Etzel, zu freien. Und kommt dabei im niederbayerischen Pledelingen, Plattling, vorbei.
Also, Plattling, Pledelingen kommt ja im Nibelungenlied mit 2 oder 4 Zeilen vor. Der Bischof von Passau trifft hier seine Nichte, die Kriemhild, und von da an geht's ins Hunnenland. Richtung Ungarn. Ich bin der Bischof Pilgrim. Der Bischof Pilgrim möchte die Kriemhild aufhalten, wenn sie zum König Etzel zieht und ihre Rache übt. Und ich schaff's halt nicht.
Peter Mader stammt ursprünglich aus dem benachbarten Straßkirchen und lebt seit den späten 50er Jahren in Plattling. Er ist quasi der Stammesälteste dieser rührigen Amateurtheatertruppe, die unter der Regie von Andreas Wiedermann, geboren in Deggendorf, die Oma stammt aus Plattling, und zur Musik des Plattlinger Organisten und Chorleiters Martin Schönberger eine neue, eine zeitgemäße, eine nachdenklich stimmende Version dieser in seiner Gänze doch recht verquasten Sage auf die Freilichtbühne am Stadtplatz bringt. Regisseur Andreas Wiedermann.
Das ist eine Geschichte vom Fehlen einer Vergebung. Also es ist die Geschichte von unglaublicher Rache und einer Spirale der Gewalt, die keiner durchbrechen kann. Wir haben die ganz großen niederdeutschen Helden auf der Bühne, also Hagen von Tronje, den König Gunther aus Worms, Siegfried, den größten deutschen Helden, wenn man so sagen möchte. Aber das Ganze ist eigentlich eine antipatriotische Geschichte. Insofern antipatriotisch, als sie von einem völlig falschen Ehrbegriff erzählt, der ja auch in der Geschichte sträflich missbraucht wurde. Also diese berühmte Nibelungentreue, um die es ja geht und die eigentlich dazu führt, dass das gesamte Königsgeschlecht aus Worms ausgerottet wird, weil niemand die Spirale der Gewalt durchbricht, niemand verzeiht dem anderen. Und am Schluss ist die ganze Dynastie ausgelöscht.
Ein gebrochenes Vaterherz und eine Frauenseele düster wie die Nacht.
Gotha, du hättest Kriemhild nicht mit Dietrich entkommen lassen sollen.
Sie ist meine Schwester
und unser Untergang.
Lass das, König Gunther. Was letzte Nacht galt, gilt auch heute. Ich werde euch sonst ein zweites Mal an den Baum hängen.
Also wir sind ernster geworden, denke ich. Die Fassung hier ist düsterer geworden. Wir waren damals sehr viel komödiantischer unterwegs und auch zotiger. Und jetzt ist es so, also die ganze Geschichte fußt ja auch auf der Vergewaltigung einer Frau, nämlich der großen nordischen Heldin Brunhild. Das ist ja so die Initialzündung, dass der Wormser König auf die steht und mit List und Tücke zur Frau bekommt und es aber eigentlich gar nicht schafft, die Hochzeitsnacht zu begehen und dann mithilfe des getarnten, angeblichen Helden Siegfried diese Frau bezwingt, wie es so schön heißt im Nibelungenlied. Und das haben wir damals ganz anders gespielt, als wir es zum ersten Mal aufbereitet hatten. Und jetzt ist es natürlich eine viel, viel dunklere, unheimlichere Geschichte, die auch einen ganz apokalyptischen Ursprung nimmt.
Notabene, der Urtext stammt vermutlich aus dem Jahr 1200, aber der Plattlinger Teja Fiedler hat daraus einen bewegenden Brettl, einen rindermulchtauglichen, Lehrtext gemacht. Denken wir nur an die ganz aktuellen Debatten ums Geschlechterverhältnis. Weinstein, Epstein, Colin Fernandes versus Christian Ulmen, Ikimel und. Zum Schluss, mir ist sofort Lars von Triers dystopischer Film Melancholia eingefallen, stolpern die zwei unschuldigen Kinder von Gunther und Siegfried über die Leichenberge, reichen sich die Hand und spielen mit den Trümmern ihrer Vorgeschichte.
Es gibt eine neue Generation und die beiden können sich durchaus auch vertragen in unserer Version. Das sind ja die Kinder von Gunther und Siegfried, also die zwei, die eigentlich Feinde sein müssten. Und die reichen sich da die Hand und fangen einfach an, ganz kindlich zu spielen. Und da steckt so ein bisschen dann, also in dieser ganzen Apokalypse und Dystopie, in diesem extrem dystopischen Schluss, wir sehen Leichenfelder auf der Bühne. Und da sehen wir so eine neue Generation, junge Generation, die einen Neustart wagen kann. Das ist so ein bisschen dieser kleine Hoffnungsschimmer, den es im Nibelungenlied eigentlich nicht gibt, aber der, glaube ich, 2026 extrem wichtig ist.
Unbedingt anschauen. Dauert nicht 4, 5 und mehr Stunden, sondern nur fast 2.
Das Lied von Liebe und Tod. Am Freitag ist Premiere bei den Nibelungen-Festspielen Plattling. Auf der Freilichtbühne danach noch zu erleben am 18., 23. und bis 25. Juli.